Radio Vital.
Das Expertengespräch.
Am Mikrofon ist Michael Kiesewetter und ich freue mich, wieder bei mir zu haben, René Greber, unser Informant aus erster Quelle, sage ich jetzt mal, unser Heilpraktiker. Unter anderem ist er Heilpraktiker. Herzlich willkommen, Herr Greber.
Hallo, herzlich willkommen.
Herr Greber, wir haben letztes Mal gefragt, Corona alles nur Show. Jetzt frage ich einfach mal ganz provokativ, geht die Show eigentlich weiter?
Ja, offensichtlich. Offensichtlich, das hat ja unsere Bundeskanzlerin heute ist ja der 23.04. in der Pressekonferenz auch gesagt. Und es kommt mir so vor wie ein Déjà-vu zur Schweinegrippe 2009, wo wir das alles in abgeschwächter Form schon mal hatten. Und was mich am meisten erschreckt hatte bei Frau Merkel heute war, dass wir uns keinen Hoffnungen hingeben sollten. Ja, wenn man jetzt den Menschen auch noch jegliche Hoffnung nimmt, ja, woran sollen die denn dann noch glauben und worauf sollen sie denn dann hoffen? Und das ist das wirklich Gravierende. Und das müssten wir jetzt mal in Beziehung setzen zu den absoluten Zahlen, die wir jetzt in Deutschland haben. Ob wir da uns wirklich keine Hoffnung machen dürften.
Also wir haben heute Vormittag, die deutsche Presseagentur meldet das, 144.800 Coronavirus-Infektionen. So, gestern waren es 143.800, also knapp 1.000 mehr. Außerdem sollen 4.745 mit SARS-CoV-2 infiziert sein, beziehungsweise gestorben sein.
Ja, sehen Sie, das ist ja diese Zahl, die sehen Sie ja in allen großen Tageszeitungen. Mhm. Die wird auch vom Robert-Koch-Institut immer, wir bekommen eigentlich fast immer nur steigende Infektionszahlen zu sehen.
Ja.
Und das sind einfach Zahlen, die, wo ich jetzt mit Verlaub, mit meinen statistischen Kenntnissen, ich war ja an der Universität München, war ich damals zu meiner Studienzeit auch im Statistischen Auswertezentrum mit dabei, wie die Zahlen erhoben werden und so weiter. Das ist für mich völlig unrepräsentativ. Das, wenn ich mehr messe, dann bekomme ich auch mehr Zahlen. Und diese 140.000 Infizierten, die sagen per se für mich erstmal überhaupt nichts aus. Mhm. Sondern, jetzt gibt es auf der Welt mittlerweile verschiedene Annahmen und Modellrechnungen, auch von dem Professor Ioannidis, der das vorgelegt hat, wie hoch die Dunkelziffer eigentlich ist. Wir müssten eigentlich, und das kommt ja jetzt erst so nach und nach, dass wir wie bei Infratest-DIMAP, sage ich immer, bei der Wahlforschung, wir müssten ausgewählte Hotspots nehmen und Nicht-Hotspots von Corona in Deutschland und müssten dorthin gehen und müssten diese Leute testen. Auch die Menschen, die nicht über Symptome klagen, damit wir mal eine Aussage bekommen, wie tödlich ist dieses Virus eigentlich. Und wenn man das macht und diese Ergebnisse liegen aus verschiedenen Kreisen in der Welt vor, dann kommen wir, und der Professor Streeck von der Universität Bonn, der Nachfolger von Herrn Drosten da in Bonn, der hat das ja, in Heinsberg hat er das ja auch plausibel gemacht und wird dafür auch schon wieder von manchen Seiten scharf kritisiert, dass die Sterblichkeit des Covid-19 auf normalem Grippeniveau liegt. So, und jetzt würden wir dann dazu, und das möchte ich vielleicht jetzt auch nochmal dazu sagen, ich freue mich darüber, dass unsere Todesfallzahlen in Deutschland relativ niedrig sind. Wir liegen jetzt, glaube ich, bei 5.300 Verstorbenen.
Ja.
Da, eben, immer noch, und die Sache läuft da jetzt schon seit 5 Wochen. Die normale Grippewelle läuft auch so ungefähr über 8 Wochen. Und da möchte ich das nochmal in Beziehung setzen zu 2017, 2018, als wir auch über 8 Wochen eine Todesfallzahl in Deutschland von über 25.000 hatten. Also wenn man es jetzt zynisch betrachtet, dann würde man sagen, wir haben noch Luft nach oben. Aber wir haben ganz andere Maßnahmen jetzt getroffen als 2017, 2018. Und in anderen Ländern sieht das ganz anders aus mit den Todesfallzahlen. Die liegen, wenn wir es jetzt interpolieren, also auf die Bevölkerung umrechnen, dann liegen wir da, in Italien liegen wir drüber, in Spanien liegen die deutlich drüber, in Frankreich liegen die deutlich drüber. Und das hat ja Gründe. Die Frage ist, ob das wirklich alles dem Virus geschuldet ist oder woran das liegt. Und die Länder, die die schärfsten Maßnahmen fahren, wie Italien, da dürfen sie ja gar nicht raus, da dürfen sie nur mit Grund rausgehen. Es darf nur eine Person im Haushalt rausgehen zum Einkaufen und so weiter.
In Spanien ist es ähnlich, genau.
Ja, in Spanien weiß ich es nicht ganz genau. Da habe ich ganz wenig Kontakte hin. Aus Norditalien habe ich Leser und Bekannte, die mir da von dort berichten. Philippinen auch ganz schlimm. Da habe ich auch Bekannte, die da leben. Die haben eigentlich auch ein Ausgehverbot, aber von den Filipinos hält sich da keiner dran. Offensichtlich, wahrscheinlich, die gehen da trotzdem raus. Wir machen das. Und die Frage ist das wirklich so alternativlos, wie es jetzt dargestellt wird?
Also Sie haben jetzt, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, auch noch mal das Virus mit einer Grippewelle verglichen. Nun höre ich ja von vielen Stellen auch immer, das kann man überhaupt nicht vergleichen, denn Corona ist ja viel, viel schlimmer. Und jetzt bekomme ich zu lesen, selbst wenn ich sage jetzt mal, nicht ganz so viel Angst habe vor dieser ganzen Geschichte. Jeden Tag bekomme ich neue Meldungen, dass das Coronavirus ja jetzt nicht mehr nur für die Lungenentzündungen zuständig ist, sondern neuerdings auch für Schlaganfälle, für Herzanfälle, für Arterienverkalkung und. Also dieses Virus, habe ich das Gefühl, müsste mich ja langsam irgendwie komplett auffressen.
Wir haben es mit einer Grippe erstmal zu tun. Offensichtlich, da bin ich jetzt auch wirklich eigentlich der falsche Ansprechpartner. Ich kann mich jetzt auch nur darauf verlassen, was die Kliniker berichten.
Ja.
Wir scheinen dieses Problem zu haben, dass mit dieser Lungeninfektion, dass der Gasaustausch dann zum Erliegen kommt. Und das scheint dann auch nachgelagert zu kommen, nachdem es den Corona-Erkrankten wieder besser ging. Da muss man dann also nochmal aufpassen. Und da liegen jetzt nicht wirklich viele Daten zuvor. Dann scheint es, jedenfalls nach meiner Recherche, da scheint es dann zu einer Art Autoimmunreaktion zu kommen. Und zu einer Verschiebung der Immunbalance TH1 zu TH2. Und dann kommt es zu einer überschießenden Reaktion im Bereich der TH2. So, aber wer obliegt dieser Problematik eigentlich? Und da müssen wir uns drauf verlassen, derjenigen, zum Beispiel der Rechtsmediziner, wie der Professor Klaus Püschel da in Hamburg, der die Corona-Verstorbenen obduziert hat und der auch sagt, der sich die angeguckt hat und die Gefäßveränderungen und was da so alles passiert ist von denen, die er angeguckt hat, obwohl das Robert-Koch-Institut und die Experten gesagt haben, bloß nicht obduzieren, wo er auch sagt, wir obduzieren doch jeden Tag Infizierte, warum sollen wir das nicht machen? Wir legen unsere Schutzkleidung an und so weiter. Und ich glaube schon, dass der Herr Püschel weiß, was er da tut. Und der sagt uns ganz klar, die Angst vor Corona ist übertrieben. Und das ist wieder Zeit für eine neue Normalität würde. So. Und erzählt uns ja auch was für Vorerkrankungen diese Menschen hatten, die an Corona verstorben sind. Tja, dann frage ich mich, was machen wir hier eigentlich? Wem soll man eigentlich noch glauben?
Genau, das ist nämlich eine ganz schwierige Frage. Unser oberster Virologe, der Herr Droste vom RKI, der ist ja nun auch nach wie vor jeden Tag in den Medien und erzählt im Moment natürlich uns, jede Lockerung halte er nicht für richtig, denn die Zahlen werden dann wahrscheinlich ins Unendliche steigen.
Ja, das ist die Angst, dass ich glaube Herrn Drosten auch, dass das seine Sorge ist. Im Moment glaube ich, wissen wir es nicht. Was mich immer komisch tut, ist, dass wir bei den Impfungen, wenn wir jetzt alle durchimpfen wollen, dass wir dann auf die Herdenimmunität setzen. Und das machen wollen wir ja im Moment gar nicht, aus den genannten Gründen. Und die Schweden machen es ja auch nicht. Und das hatten Sie ja angesprochen. Werden die Schweden auf die Nase fallen? Ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Und dort kommen die Experten zu anderen Ergebnissen. Und die Geschäfte sind offen. Die Leute gehen nach wie vor raus. Die Schweden bewegen sich. Dazu darf ich auch sagen, dass ich eine Zeit lang in Schweden gelebt habe. Ich bilde mir ein, die Schweden also ein bisschen zu kennen und jetzt, das liegt nicht daran, dass die so dünn besiedelt sind. Die Ballungsgebiete in Stockholm, in Malmö und in Südschweden, die Leute fahren da genauso in die größeren Städte, die Fahrwege sind dann halt ein bisschen weiter, aber die fahren da trotzdem hin zum Einkaufen und die sind nach wie vor gesellig. Klar, die Risikogruppen bleiben auch zu Hause und die Bewegungsprofile zeigen, dass die Schweden sich auch weniger bewegen, das ist klar. Wenn ich jetzt Hochrisikopatient wäre, dann würde ich jetzt auch nicht unbedingt ins Fußballstadion gehen. Diese sowieso geschlossen sind. Auch in Schweden, über 50 Personenansammlungen sind da ja auch nicht gestattet.
Für Arterienverkalkung.
Die Frage ist, und die Schweden haben ja in den Todesfallzahlen, die sind, ich meine, wo sind die 10 Millionen Einwohner, haben 1937 Tote. Wir haben jetzt Stand heute, glaube ich, unterschiedliche Quellen. In Deutschland haben wir 5.300. Also die Schweden liegen da auf dem Sterblichkeitsniveau im Moment von durchschnittlich Europa. Die haben die Übersterblichkeit, aber sie werden, und das ist meine Prognose, sie werden eine schnellere, in Anführungszeichen, Durchseuchung haben und eine diese Herdenimmunität aufbauen. Und die werden dann nicht, also ich glaube, die Schweden werden dann auf keinen Fall diese nachgelagerten Grippewellen haben, wo es dann bei uns hier zu einem Jojo-Effekt kommen könnte. Also wir fahren die Maßnahmen runter, steigen die Infektions- und Todesfallzahlen wieder und so weiter. Und dann wird sich das hier bei uns ja, wie lange soll sich das hinziehen? Und das ist ja das, was Frau Merkel gesagt hatte, machen Sie sich keine Hoffnung. Ja, wir haben ja jetzt schon, ich weiß gar nicht, wie viele Menschen jetzt in Kurzarbeit sind. Ich glaube, das sind mittlerweile an die 3 Millionen Menschen in Kurzarbeit, 650.000 Betriebe. Von den kleinen Unternehmen und Selbstständigen, Ein-Mann-Betrieben und so weiter, ganz zu schweigen, die in massive Existenzängste kommen. Und das dicke Ende, das werden wir noch bekommen. Und wir werden in der Folge davon, werden bestimmte andere chronische Erkrankungen werden dann nachmal, sage ich auch mal, werden steigen davon. Und die Frage ist, wenn wir das, wir werden nächstes Jahr um diese Zeit, werden wir alle schlauer sein, zeigen, wie die Prognosen waren. Und ich weiß auch nicht, welcher Weg der bessere ist. Aber das, was im Moment passiert und mit diesen Daten, die im Moment da sind, würde ich sagen, rechtfertigen seitens der Landesregierungen und so weiter, rechtfertigen diese Lockerungen auf jeden Fall. Vor allem, wenn man sich anschaut, wie die Intensivbetten in Deutschland belegt sind. Und das ist etwas, was uns in Deutschland tatsächlich zugutekommt.
Unsere hohe, relativ hohe Krankenhausbettenzahl und die Zahl der damit verknüpften Intensivbetten. Und erzählt im Moment natürlich uns, jede Lockerung halte er nicht für richtig, denn die Zahlen werden dann wahrscheinlich
ins Unendliche steigen. Lockerungsmaßnahmen auf jeden Fall rechtfertigt sind. Die Angst,
bei uns gibt es ja Krankenhäuser in der Zwischenzeit in Deutschland, die jetzt gerade Überstundenabbau machen, weil da nichts los ist. Da sind die Betten alle leer.
Korrekt. So ist es. Da, im Moment, glaube ich, weiß von verschiedenen Krankenschwestern, dass bestimmte Krankenhäuser ihre Mitarbeiter bereits in Kurzarbeit schicken, weil nichts los ist. Und deswegen sagen die, sagen einige, da sagen zahlreiche jetzt mittlerweile auch, dass die Operationen, die verschoben wurden und so weiter, dass das jetzt endlich wieder anlaufen müsse und die Betten dann auch wieder für diese Patienten zugänglich gemacht werden sollten.
Frau Merkel hat ja heute auch gesagt, dass die einzelnen Bundesländer ja nun bitte auch mal an einem Strang ziehen sollen. Und als Antwort darauf gab es von den am stärksten betroffenen Bundesländern, das sind ja nach wie vor Bayern, Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg. Und die drei haben sich wirklich heute dann sozusagen als Antwort zusammengeschlossen. Die wollen nämlich ihre Maßnahmen lockern, weil die jetzt in der Zwischenzeit ja auch sehen, die Gastronomen gehen pleite, die Hoteliers gehen pleite. Da muss was getan werden. Sind sich die drei einig? Wissen die jetzt mehr als wir?
Klar, die Risikogruppen bleiben auch zu Hause. Eine gute Frage, ich weiß es nicht. Zeigen, dass sie aber sich auch weniger bewegen. Das ist halt im Föderalismus so.
Wenn ich jetzt Hochrisikopatient wäre, wir haben halt die Bundesländer und nicht unbedingt ein Staatenbund.
Ins Fußballstadion gehen, die sowieso geschlossen sind. Auch in die Frage ist, wie viele Hoheiten geben die Länder an die Bundesregierung ab, wie es ja mit dem Infektionsschutzgesetz geschehen ist, das ja hier in Windeseile durchgepeitscht wurde.
1937 Tote mit der Maßgabe des jetzt Bundes, vom Bund aus, die Grundrechte massiv eingeschränkt werden dürfen.
Und dieses Gesetz wurde ja auch gekoppelt an die Ausrufung der Pandemie durch die WHO. Jetzt schweifen wir aber wieder vom Thema etwas ab. Die Sache mit der WHO ist ja auch nicht unumstritten. Vor allem seit der Schweinegrippe 2009 wurden ja die Kriterien für die Pandemie verändert, sodass es alleine reicht, jetzt, wenn sich Also ich glaube, die Schweden werden auf keinen Fall grobe, nachgelagerte Grippe über den Erdball ausbreitet.
So, und da würde ich jetzt auch nochmal hinterfragen wollen.
Ich glaube, das hatten wir im letzten Interview.
Die Zahlen aus China.
Ich glaube, China hatte ja gemeldet.
Und dann wird sich
dann jetzt ja nochmal erhöht.
Die hatten erst mal 3.500 Tote
und dann relativ
Stillstand.
Und dann hatten wir ja schon spekuliert,
auch von anderer Seite. Ich habe sofort gesagt, ich glaube, den Chinesen kein Wort.
Das kann ja gar nicht sein.
1,3 Milliarden Menschen
und nur 3.500.
Das ist eine gute Sache.
Aber wenn das stimmt,
dann reden wir doch von keiner Pandemie, sondern wir reden
von einer Epidemie. Von den kleinen, so.
Klar
von den kleinen
ist das dann nach Italien gekommen
und dann ging das in Italien los und so weiter,
ganz
so weiter.
Zu schweigen,
schon eine Pandemie,
die in massive Existenzängste kommen
und das dicke Ende,
das, das was in dicke China Ende, das werden wir noch bekommen,
gemeldet
und
würde
und dann haben die gesagt,
oh, wir haben uns geirrt und haben, glaube ich, andere
um 1000 Erkrankungen werden
Verstorbene nochmal, in Anführungszeichen,
nachgebessert ihre
Statistik
und liegen jetzt bei,
und die Frage ist, wenn wir das,
wir werden
nächstes Jahr, irgendwas stimmt doch hier vorne und hinten.
Jeder Tote ist natürlich einer zu viel, aber im Verhältnis ist das ja natürlich, sage ich jetzt einfach mal lächerlich.
Das, was im Moment passiert und mit den Daten, die also im Moment da sind,
würde ich sagen, rechtfertigen
das ist alles seitens der Landesregierungen
und so weiter,
das glaube ich nicht.
Wir haben es ja tatsächlich Lockerungen
auf jeden Fall.
Und vor allem,
wenn man sich anschaut,
Trauer und wie die Intensiv,
ich sage immer, ich bin für alles zu haben.
Wenn es darum geht,
und das ist etwas, was uns in Deutschland tatsächlich zugutekommt.
Dann frage ich mich aber auch,
wo sind denn die Maßnahmen
bezüglich des Infektionsschutzes
damit verknüpft,
in Deutschland
so wie es uns die Holländer schon
da
gemacht
sieht
haben.
Es in Italien,
mit Testung auf MRSAK
ganz hier in Deutschland
anders aus bezüglich dieser
Bettenzahlen.
Sind nicht genau deswegen klar, aber glaube ich, dass 20.000
derzeitigen Lockerungsmaßnahmen
auf jeden Fall gerechtfertigt
sind. Wo sind denn da bei uns gibt es ja Krankenhäuser in der Zwischenzeit in Deutschland, die jetzt gerade Überstundenabbau machen, weil da nichts los ist. Da sind die Betten alle leer.
Wir reden von, korrekt, Professor,
so ist es.
Ich weiß von verschiedenen Krankenschwestern,
durch Arzneimittelnebenwirkungen
Krankenhäuser ihre Mitarbeiter.
Was wird denn bereits da in Kurzarbeit getan?
Wir reden von 19.000 Fällen
von Erstbefusch
pro Jahr.
Zahlreich
in Deutschland mittlerweile auch,
dass und wenn sie das alles zusammenrechnen,
verschoben wurden und so weiter,
dass das jetzt endlich wieder anlaufen müsse
und die Betten
dann auch wieder für diese
Patienten zugänglich gemacht werden. Was wird denn da getan in diesem Bereich?
So, Frau Merkel hat ja heute auch gesagt, dass die einzelnen Bundesländer ja nun bitte auch mal an einem Strang ziehen sollen und als Antwort darauf gab es von den am stärksten betroffenen Bundesländern, das sind ja nach wie vor Bayern, Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg. Und die drei haben sich wirklich heute dann sozusagen als Antwort zusammengeschlossen. Die wollen nämlich ihre Maßnahmen lockern, weil die jetzt in der Zwischenzeit ja auch sehen, die Gastronomen gehen pleite, die Hoteliers gehen pleite. Da muss was getan werden.
Sind sich die drei einig?
Wissen die jetzt mehr als wir? Alle warten im Moment, wann kommt endlich die erlösende Spritze? Dann kriegt jeder eine Spritze und alles ist wieder gut.
Wir sind
letztendlich
würde halt das bedeuten,
ja, und
wir sind halt ein Staatenbund.
Da warte ich auch drauf, ob den Menschen jetzt gesagt wird, ob wir dann wieder eine Impfung.
Die Frage ist, wie viele Hoheiten geben die Länder an die
und das halte ich hier
für ein fatales Infektionsschutzgesetz, was auch von Geschehen
kolportiert
ist,
dass ja hier
denn
wir dürfen nicht vergessen, wurde,
dass diese Infektion
mit der Maßgabe des jetzt Bundes
für die vom Bund aus
symptomlos
die Grundrechte massiv eingeschränkt werden dürfen
und dieses Gesetz wurde ja auch gekoppelt an die Ausrufung der
Risikopandemie durch die WHO.
Jetzt schweifen wir aber wieder vom Thema etwas ab.
Die Sache mit der WHO ist ja auch nicht unumstritten.
Und die anderen, vor allem
seit der Schweinegrippe 2009 wurden ja die Kriterien für die Pandemie
entscheidende Frage
dann dabei verändert,
sodass es alleine reicht, jetzt,
wenn sich
eine Mikrobe
relativ schnell
über den Erdball ausbreitet.
Und da würde ich jetzt auch nochmal hinterfragen wollen.
Ich glaube, das hatten wir im letzten Interview.
10%
die Zahlen aus China.
Ich glaube, China hatte ja gemeldet, die haben jetzt ja nochmal erhöht.
Die hatten erst mal 3.500 Tote und dann war relativ Stillstand.
Und dann hatten wir ja schon spekuliert, auch von anderer Seite. Ich habe sofort gesagt, ich glaube, den Chinesen kein Wort.
Das kann ja gar nicht sein.
1,3 Milliarden Menschen
und nur 3.500
Tote. Das ist eine gute Sache.
Aber wenn das stimmt,
dann reden wir doch von keiner Pandemie,
sondern von der Epidemie.
Klar ist das dann nach Italien gekommen. Und dann ging das in Italien los und so weiter und so weiter, dann haben wir schon eine Pandemie.
Die Bluthochdruckpatienten
mit ACE-Hämmern behandelt werden.
Aber das, was in China da, das sind alles Sachen, das
gemeldet wird.
Und dann haben die gesagt, oh, wir haben uns geirrt und haben, glaube ich, nochmal um tausendste Zahlen vor Verstorbene nochmal in Anführungszeichen nachgebessert, ihre Statistik, und liegen jetzt bei, glaube ich, 4600 oder sowas.
Also irgendwas stimmt doch hier vorne und hinten.
Jeder Tote ist natürlich einer zu viel, aber im Verhältnis ist das ja natürlich, sage ich jetzt einfach mal, lächerlich.
Ja, aber nochmal, um also darauf zurückzukommen. Also es gibt ja auch welche, die sagen, das ist auch lächerlich und das ist alles Fake und so weiter.
Das glaube ich nicht, denn wir haben es ja tatsächlich mit Verstorbenen zu tun.
Dann kümmert jeder Verstorbene bedingt über Kontaktsperre, über Mundschutz und so weiter.
Ich sage immer, ich bin für alles zu haben, wenn es darum geht, den
Menschen. Ich will noch mal ganz kurz, Sie haben auch drüber geschrieben, das habe ich gelesen bei Ihnen.
Dann frage ich mich aber auch,
auf die Masken eingehen. Ab kommenden Montag gilt ja nun jetzt in ganz Deutschland eine Maskenpflicht, also beim Einkaufen und den öffentlichen Verkehrsmitteln. Nun gab es ja heute vom obersten Gesundheitsarzt genau Montgomery schon den Hinweis, dass es sei völlig lächerlich, so einen sowas zu beschließen, weil so eine Maske oder auch so ein Schal vorm Gesicht, das hilft überhaupt nicht. Im Gegenteil, das macht eher krank.
Ja, über den Schal wollen wir uns jetzt mal nicht unterhalten.
Professor Fröhlich, deine Zahl 58.000 Tote durch Arzneimittelnebenwirkungen jedes Jahr.
Was wird denn da bitte schön getan?
Wir reden von 19.000 Fällen von Ärztefusch pro Jahr in Deutschland.
Und wenn Sie das alles zusammenrechnen, dann ist die dritthäufigste Wahrscheinlichkeit zu sterben in Deutschland, ist nämlich schon der eigene Arzt.
Was wird denn da getan in diesem Bereich?
So, das ist ein Aufrechnen von Zahlen, die ist unzulässig.
Wir sollten uns, wir haben es jetzt damit zu tun mit Corona,
aber wenn man das ja nicht in Relation setzt, was jetzt nicht für einen Aufwand betrieben wird,
dann wird das denn danach dieser Zeit,
um diese Person kein Schleuder
und im Vergleich zu dem, was sonst noch so passiert.
Wo sind da diese Maßnahmen?
Dann, wo sind die Politiker, die sprechen, dann ist die Zeit auf diese Verstellung eben.
So, für all das, was Sie jetzt gerade genannt haben, sage ich einfach mal, gibt es ja keinen Impfstoff. Ich habe so das Gefühl, alle warten im Moment, wann kommt endlich die erlösende Spritze, dann kriegt jeder eine Spritze und alles ist wieder gut.
Letztendlich würde das bedeuten, ja, und da warte ich auch drauf, ob den Menschen jetzt gesagt wird, ob wir dann wieder eine Impfpflicht haben,
ja, für Covid-19.
Und das halte ich für ein fatales Zeichen, was auch von den Medien kolportiert wird, denn wir dürfen nicht vergessen, dass diese Infektion, diese Covid-19-Infektion, also für die meisten völlig symptomlos verläuft.
Wir reden hier tatsächlich von denen,
die es gravierend und gefährlich werden kann,
sich diese Risikopatienten für 80% der Bevölkerung, wenn sie infiziert wird, die werden kaum oder keine Symptome bekommen.
Und die anderen, die Symptome bekommen, da wird das eigene körpereigene Immunsystem erstmal damit fertig.
Und die entscheidende Frage dann dabei ist wieder, wie letal, also wie tödlich ist das Virus
in der Tat.
Und da war ja im Februar, März, war ja dann so die Zahl von 1, 2 oder 4 oder 5%. Manche sagen 10%,
dass die versterben. Oder man macht es gar nicht.
Was ich ganz komisch finde, ist, dass man uns vor, ich sage es mal über den Daumen, 3 Wochen noch gesagt hat, Masken brauchen wir nicht, weil die helfen ja überhaupt nicht. Aber jetzt sollen sie plötzlich helfen.
Die das weitgehend so laufen lassen. Da sehen wir das gar nicht.
Und das ist jetzt die entscheidende Frage. Und
das hängt immer am körpereigenen Immunsystem.
Und wenn sie immunsuppressierte, unterdrückte Patienten haben,
die viele Medikamente bekommen, schon gar nicht hilfreich,
und in Italien scheint ja auch das Problem,
die haben die Bluthochdruckpatienten,
die mit ACE-Hämmern behandelt werden, möglicherweise.
Das sind alles Sachen, das muss und weiter untersucht werden.
Da liegen mir jetzt auch nur erste Zahlen vor, dass die Hinweise darauf geben, dass das ein Problem sein könnte.
Und da wünsche ich mir breit angelegte und vorbehaltlos untersuchte Studien zu,
aber dass wir endlich mal wissen, woran sind wir hier eigentlich wirklich und wie können wir vorgehen. Aber nochmal, um darauf zurückzukommen.
Ich kann mir auch gut vorstellen, dass wenn man so eine Maske hat zu Hause, also so eine einfache, die ja normalerweise eine Einmalmaske ist, da ist man froh, dass man überhaupt eine bekommen hat, weil die Nachlieferung ist ja auch nicht so gesichert im Moment.
Und dann, wenn
vom Einkaufen... Ich will nochmal ganz kurz, Sie haben auch drüber geschrieben, das habe ich gelesen bei Ihnen, auf die Masken eingehen. Ab kommendem Montag gilt ja nun jetzt in ganz Deutschland eine Maskenpflicht, also beim Einkaufen und in öffentlichen Verkehrsmitteln. Nun gab es ja heute vom obersten Gesundheitsarzt Montgomery schon den Hinweis, das sei völlig lächerlich, sowas zu beschließen, weil so eine Maske oder auch so ein Schal vorm Gesicht, das hilft überhaupt nicht. Im Gegenteil, das macht eher krank.
Naja, über den Schal wollen wir uns jetzt mal nicht unterhalten. Unterhalten wir uns mal über diese OP-Masken.
Genau.
Und da hätte ich mir gewünscht, und da hat Herr Montgomery sicher recht, und er hat auch sicher mehr Ahnung davon als ich, weil ich nicht im OP arbeite. Aber wenn man sich man muss sich einfach nur mal mit Intensivkrankenschwestern oder und Ärzten unterhalten, die im OP arbeiten, und da liegen die Studien zuvor, wie eine Maske schützt und wann sie gewechselt werden muss. Und wenn Sie jetzt diese OP-Masken nehmen, dann ist, ich sag mal jetzt aber generell, so, dann muss die nach einer Stunde gewechselt werden, spätestens. Aber Sie dürfen dann unter dieser Maske nicht sprechen, nicht husten und nicht niesen.
Ja.
Denn dann wird das, nach dieser Zeit wird das Ding zur Keimschleuder, und dann haben Sie mehr Probleme eigentlich, als wenn Sie die Maske nicht nehmen sollten. Dann, wenn Sie drunter sprechen, dann ist die Zeit viel schneller rum. So, und jetzt könnte man sagen, in den Geschäften, okay, dann legen Sie sich die an. Wenn Sie nicht drunter sprechen, haben Sie eine Stunde Zeit, um durch die Geschäfte zu bummeln. Ja, von mir aus, dann machen wir das halt so. Aber dann müssen wir die Leute und die in den Krankenhäusern arbeiten, die werden extra auf Hygiene geschult. Machen wir jetzt einen Schnellkursus abends in der Tagesschau, Anlegen von Masken, was ja offensichtlich noch nicht mal unser Bundesgesundheitsminister beherrscht, als er die Uniklinik, ich glaube, das war in Gießen, da hat er sie erst noch falsch rum angelegt. Und dann standen die ja auch noch alle im Aufzug miteinander, ohne Sicherheitsabstand, da waren die Regeln schon in Kraft. Also offensichtlich nehmen die Herrschaften das ja selber nicht ernst und können das nicht. Und nochmal was zum Anlegen und Abnehmen der Masken. Dann darf man die auch vorne nicht mehr, wo das im Mund-Nasen-Bereich ist, darf man das nicht anfassen, sondern man muss die hinten an dem Gummi abnehmen und dann entsorgen und auch nicht in der Hand zusammenknüllen. Ansonsten haben sie Mikroben alle wieder an der Hand und dann fassen sie sich doch wieder unvorsichtigerweise nach Verlassen des Geschäftes vielleicht in Augen und oder Nase oder kratzen sich in der Nase, fassen sich in den Mund und so weiter, dann haben sie die Mikrobenbelastung nochmal an den Fingern nochmal erhöht und dann würde der Schuss tatsächlich nach hinten losgehen. Also ich halte das auch, entweder man macht es richtig oder man macht es gar nicht.
Was ich ganz komisch finde, ist, dass man uns vor, ich sage es mal über den Daumen, 3 Wochen noch gesagt hat, Masken brauchen wir nicht, weil die helfen ja überhaupt nicht, aber jetzt sollen sie plötzlich helfen, also das finde ich jetzt auch komisch.
Ja, unter den Prämissen, die ich Ihnen gerade gesagt habe. Und ich glaube, für die meisten Menschen, wie die mit einer Maske umgehen, wird für diese das nicht hilfreich sein. Und es ist schon gar nicht hilfreich, wenn mir jetzt, wir begegnen ja Autofahrer, die haben im Auto die Maske auf. Oder die sind draußen beim Spazierengehen, haben die Maske auf.
Ja,
völlig unsinnig. Ja, vor allem, wenn sie die nur eine Stunde unter den Prämissen, die ich gerade gesagt hatte, aufhaben, von mir aus, dann können sie das ja machen. Aber danach wird das Ding ja kontraproduktiv. Und das sind so Sachen, also ich verstehe es nicht. Ja, also, aber der Expertenstreit ist ja da auch schon wieder entbrannt, inwiefern das helfen soll oder nicht.
Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass wenn man so eine Maske hat zu Hause, also so eine einfache, die ja normalerweise eine Einweg-, also eine Einmalmaske ist, da ist man froh, dass man überhaupt eine bekommen hat, weil die Nachlieferung ist ja auch nicht so gesichert im Moment. Und wenn ich vom Einkaufen komme, lege ich die zu Hause irgendwie auf den Schrank und wenn ich das nächste Mal einkaufen gehe, nehme ich immer die gleiche, also weil ich ja nur diese eine habe.
Das sind diese Handhabungssachen, die, wenn sie das jetzt zum Zwang machen, dann sind die Leute gezwungen, genauso zu arbeiten. Mhm. Also ich bin mal drauf gespannt, ob mir dann in den Supermärkten dann eine Maske präsentiert wird, eine frische. Klar, ich habe in der Praxis, ich habe Masken, weil für bestimmte Injektionen sind die auch vorgeschrieben.
Ja.
Legt man die an und danach nimmt man die wieder ab und fertig und gut ist. Ja, und dann gibt es diese verschiedenen Desinfektionsmethoden, Mikrowelle, Herd und so weiter, wie lange sie das inaktivieren müssen und wie viel Grad sie ihre selbst gebastelten Masken waschen müssen, damit die Mikroben auch alle weitestgehend deaktiviert sind. Ja. Also das, wenn ich das mal so durch die Praxen und in die Kliniken schaue, über die wir ja gerade gesprochen haben, Hygiene, die wird ja, werde ich auch wieder für geschlagen werden, aber die wird ja in den Kliniken teilweise nicht eingehalten.
Ja.
Mir hatte mal eine gute Verwandte aus meinem Kreis gesagt, die hat auch in der Klinik gearbeitet, ich nenne jetzt bewusst keinen Namen, ja, die hat sich furchtbar darüber aufgeregt, als sie dann den Professor auf ihrer Station angesprochen hat bezüglich der Hygienemaßnahmen, weil der sich nicht die Hände desinfiziert hat, bevor er zu den Schwerkranken reingegangen ist, und wurde dann angeherrscht, Achtung, mit den Worten, ich zitiere, auf meiner Station gibt's keine Mikroben. So, solange selbst unter Experten, die das wissen sollten, noch so operiert wird, kann man von den durchschnittlichen Bürgerinnen oder Bürgern da draußen nicht erwarten, dass die wissen, wann, bei wie viel Grad und so weiter jetzt dazu zu handhaben ist. Oder man müsste es den Menschen sagen, oder die müssten uns jetzt die Masken halt mal liefern. So.
Herr Gräber, ich gehe mal davon aus, wir werden noch häufiger auf dieses Thema zu sprechen kommen. Zum Abschluss dieses Gesprächs noch mal ganz kurz vielleicht. Was kann ich denn für mein Immunsystem tun? Sie haben es ja gerade gesagt, das ist jetzt das Wichtigste in dieser Zeit, mein eigenes Immunsystem zu stärken. Haben Sie da vielleicht noch mal den einen oder anderen Tipp für uns?
Ja, das sind ja die Sachen, über die ich seit Jahren schreibe und mit denen ich mich in der Praxis mit den Patienten beschäftigen muss. Vor allem bei den Autoimmunerkrankten, bei den chronisch Kranken und so weiter. Wenn wir jetzt zum Beispiel wieder die Pauschalempfehlung geben, was sich ja auch schon rumgesprochen hat, das mit dem Vitamin C. So, ja. Dann hat zum Beispiel aber die Vorsitzende von YouTube hat dann auch gesagt, dass solche Videos, die solche Sachen empfehlen, die werden gelöscht. So, und ich hatte ja auch zwei Beiträge dazu veröffentlicht, wo vorsichtige Zahlen aus einer klinischen Behandlung bezüglich Covid-19 mit Vitamin C, also Infusionen, da waren diese Sachen, werden dann auch schon wieder als Fake News kolportiert.
Das kam aus China, diese Studie, ne?
Die eine kam aus China, die ist relativ dünn, weil ich kann überhaupt kein Chinesisch, da kann ich überhaupt nichts.
Okay,
ich muss mich da auf die Übersetzungen verlassen. Aber wir haben sie aus New York. Haben wir da zwei kleinere Sachen. So, also ich sag mal, was ich mache. Ich habe durchaus mein Vitamin C habe ich genommen. Davon nehme ich ein natürliches Vitamin C aus der Acerola gewonnen in Kombination mit Zink.
Ja.
Nehme ich immer noch täglich. Ich nehme es nicht jeden Tag, aber so wie ich dran denke, so wie es natürlich wäre. Dann achte ich drauf, und das rate ich sowieso allen Patienten, auf ihren Vitamin D-Spiegel zu achten, weil die Zahlen, die ich von den Verstorbenen in Italien gesehen hatte, soweit das glaubhaft ist, hatten diese Patienten nicht nur diese chronischen Vorerkrankungen, sondern die hatten einen sehr niedrigen Vitamin D-Spiegel, der unter 10 teilweise lag. Und dann sind die aber nicht an dem niedrigen Vitamin D-Spiegel verstorben. Das ist schon klar. Aber das ist ein weiterer Faktor dazu. Also ich würde darauf achten, auf einen höheren Vitamin-D-Spiegel. Da haben wir aber bei Vitamin D, und jetzt wird es wirklich, schwierig, weil ich beobachte zunehmend Patienten, Menschen mit Vitamin-D-Rezeptorblockaden, die Aufnahme, also eingenommenes Vitamin D, dann nicht vertragen oder paradox darauf reagieren. Muss man gucken, diese Zahl nimmt stetig zu seit Jahren. Mhm. Also auf jeden Fall Vitamin D. Und jetzt ist es ja ideal, weil jetzt ist der Sonnenstand ist jetzt wieder in allen Teilen Deutschlands so, dass zur Mittagszeit und die Mittagszeit, wenn die Sonne am höchsten steht, ist ungefähr um jetzt nach der falschen Zeit, also dieser sogenannten Sommerzeit, da liegen wir so ungefähr bei 13.30 Uhr mit dem höchsten Sonnenstand. In Aachen natürlich anders als in Görlitz drüben, klar, aber so zwischen 1 und 2 Uhr MESZ haben wir den höchsten Sonnenstand, da rausgehen. Menschen, die generell Sonnenbrand bekommen, haben vermutlich einen niedrigen Antioxidantienspiegel. Also Sonnenbrand dürfen sie nicht kriegen, aber 10 Minuten vorne, 10 Minuten hinten dürfte generell überhaupt kein Problem sein. Ja. Und dann haben sie so viel Vitamin D gebildet, dass wenn sie das über ein paar Tage machen, das hilft dem Immunsystem schon enorm. Und dann natürlich die ganzen Sachen mit der Ernährung. Ja, da plädiere ich schon, und jetzt könnten wir nochmal uns unterhalten. Ich
wollte gerade sagen, das ist nochmal ein Thema für sich.
So, aber wenn wir die beiden sammeln, vielleicht noch ein Tipp aus der Grippe-Epidemie 1918, wo die Dänen was anders gemacht haben als der Rest der Welt und auch eine niedrigere Sterblichkeit hatten. Die haben nämlich keine Schweine gegessen im großen Stil, so wie wir das gemacht haben, also verzichten sie auf das Schweinefleisch.
Ein guter Tipp zum Abschluss. René Gräber, ich bedanke mich bei Ihnen wieder ganz herzlich für diese Informationen, und ich habe es vorhin schon angekündigt, wir werden sicher nicht das letzte Mal gesprochen haben. Ich sage dann einfach bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Radio Vital. Wir haben die Experten zum Thema Gesundheit.